Wenn wir die Weltgeschichte betrachten, scheint vieles chaotisch und ungerecht, Mächte steigen auf und fallen, Unrecht bleibt oft ungestraft, Gläubige fühlen sich klein und machtlos. Sacharja 6 öffnet einen anderen Blickwinkel, hinter den Bewegungen der Weltgeschichte steht der dreieine Gott, der souverän richtet, sein Volk tröstet und seinen Christus als König und Priester auf den Thron stellt. Die Visionen dieses Kapitels verbinden ernste Gerichtsaussagen mit tiefem Trost und einer klaren Verheißung, Gottes Plan kommt zum Ziel, und sein Haus wird vollendet. Gottes unsichtbare Gerichte lenken die Geschichte. Die Vision der vier Wagen, die zwischen zwei Bergen aus Erz hervorkommen, öffnet einen verborgenen Horizont über der Weltgeschichte. Sacharja beschreibt keine zufällige Bewegung, sondern das geordnete Ausfahren göttlicher Wagen, gezogen von Pferden in unterschiedlichen Farben. Hinter diesem Bild steht die Wirklichkeit der vier Winde, mit denen Gott seine Regierung ausübt. In den Propheten wird immer wieder deutlich, dass große politische Erschütterungen nicht zuerst das Ergebnis menschlicher Machtspiele sind, sondern Werkzeuge in der Hand des Herrn der Geschichte. So heißt es in Jeremia 1, 14 bis 15, von Norden her wird das Unglück losbrechen über alle Bewohner des Landes. Denn siehe, ich rufe allen Stammesgruppen in den Königreichen des Nordens zu, spricht der Herr, dass sie kommen, und jeder wird seinen Thron am Eingang der Tore Jerusalems aufstellen und gegen all seine Mauern ringsum und gegen alle Städte Judas. Der Norden war für Israel die Richtung, aus der Gericht kam, nicht als blinde Gewalt, sondern als streng geregelte Vollstreckung dessen, was Gott lange zuvor angedroht hatte. Die Wagen zeigen, was für Menschen wie chaotischer Sturm aussieht, ist vor Gott geordnete Bewegung. Diese vier Wagen stehen für die vier Winde von den vier Ecken der Erde, durch die Gott die Sünden auf der Erde richtet. Diese vier Winde gebraucht Gott, um seine Verwaltung im ganzen Universum auszuführen. Besonders setzt Gott sie ein, um sein Gericht zu vollziehen, nicht in erster Linie über einzelne Menschen, sondern über Nationen, Regierungen und Königreiche. Die Farben der Pferde, rot, schwarz, weiß, scheckig, deuten an, wie vielfältig Gottes Gerichte sind. Das rote Pferd erinnert an blutige und offene Krisen, an sichtbare Kriege und Revolutionen. Das Schwarze lässt an dunkle Zeiten denken, in denen Hoffnung zu erlöschen scheint, vielleicht weniger spektakulär, aber tiefgreifend zerstörerisch. Das Weiße trägt die Spur des Sieges in sich, es spricht von Gericht, das zugleich Befreiung bringt, wenn Gott stolze Mächte stürzt, um Unterdrückte aufzurichten. Dazwischen stehen Mischformen, scheckige Pferde, als Hinweis auf jene verwobenen Geschichtsphasen, in denen Licht und Finsternis, Gericht und Erleichterung zugleich erfahrbar sind. Hesekiel sah etwas Ähnliches, als ein Sturmwind von Norden her kam, eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte, mitten in dieser unheimlichen Bewegung leuchtete die Herrlichkeit Gottes. So schwer auch die Gerichte sind, sie geschehen unter der Hand dessen, der weiß, was er tut. Für das Volk Gottes ist diese Sicht keine kalte Spekulation, sondern Trost. Wenn Sacharja berichtet, dass die Wagen ausziehen, bis der Geist Gottes zur Ruhe kommt, dann deutet das an, dass Gottes Herz erst dann still ist, wenn sein Name gerechtfertigt und seine Heiligkeit öffentlich geachtet wird. Die Jahrhunderte hindurch hat der Herr Nationen wie Assyrien und Babylon erhoben und wieder erniedrigt, wie es in Jeremia 25, 9 heißt, siehe, so sende ich hin und hole alle Geschlechter des Nordens, spricht der Herr, und zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie über dieses Land kommen. Derselbe Gott, der damals durch Weltreiche handelte, steht auch über unseren heutigen Verwerfungen. Der Aufstieg und Fall von Systemen, die Erschütterung von Gewissheiten, das Wanken von Finanz- und Machtstrukturen, all das entgleitet nicht seiner Hand. Wer in Christus ist, braucht in diesen Bewegungen nicht die eigene Existenz verankert zu sehen, sondern darf sie als Teil einer größeren, gereinigten Geschichte Gottes lesen. Dabei ist es entscheidend, dass das letzte, entscheidende Gericht für alle, die an Christus glauben, schon geschehen ist. Als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, wurde das Urteil über die Sünde endgültig gesprochen und vollzogen. Für seine Gemeinde sind die Gerichte der Geschichte nicht ein zusätzliches Verdammungsrisiko, sondern Teil eines umfassenden Reinigungshandelns Gottes in der Welt. Offensichtlich bleibt, dass Gericht ernst ist, dass es Leid, Trennung und Verlust mit sich bringt. Doch im Licht des Kreuzes erhalten diese Ereignisse eine andere Farbe, sie sind nicht mehr das endgültige Nein Gottes über den Glaubenden, sondern das Werkzeug, mit dem der Herr Raum für sein Reich schafft und falsche Sicherheiten entlarvt. Wer in Christus geborgen ist, darf lernen, die Bewegungen der Zeit mit dem stillen Wissen zu betrachten, dass der, der die Wagen lenkt, auch sein persönliches Leben kennt und hält. Diese Gewissheit lässt nicht gleichgültig werden, sondern schenkt Mut, treu zu bleiben, auch wenn die Winde der Geschichte scharf wehen. Da sprach der Herr zu mir, von Norden her wird das Unglück losbrechen über alle Bewohner des Landes. Denn siehe, ich rufe allen Stammesgruppen in den Königreichen des Nordens zu, spricht der Herr, dass sie kommen, und jeder wird seinen Thron am Eingang der Tore Jerusalems aufstellen und gegen all seine Mauern ringsum und gegen alle Städte Judas. Und ich sah, und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte, und Glanz war rings um sie her. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers, wie der Anblick von glänzendem Metall. Wenn Gottes unsichtbare Gerichte die Geschichte lenken, dann ist die tiefste Sicherheit nicht in stabilen politischen Verhältnissen oder persönlichen Planungen verankert, sondern in dem, der die Wagen sendet. Aus dieser Perspektive wächst eine entschlossene Gelassenheit, nicht in Panik zu verfallen, wenn sich Weltordnungen verschieben, und nicht überrascht zu sein, wenn Gott das, was stolz und unbußfertig ist, erschüttert. Im Herzen kann sich ein reiferer Glauben formen, der die eigene Biografie und die großen Ereignisse zusammenhält, derselbe Herr, der Reiche erhebt und erniedrigt, trägt auch durch private Krisen. Das Vertrauen darauf, dass das letzte Urteil über das eigene Leben bereits in Christus gesprochen ist, bewahrt vor Resignation und Zynismus und eröffnet die Freiheit, mitten in einer bewegten Welt nüchtern, hoffnungsvoll und hingegeben zu leben. Christus, der eine König und Hohepriester. In der Krönung Josuas, des Hohenpriesters, verschränkt Sacharja auf überraschende Weise zwei Linien, die im alten Bund streng getrennt waren, Königtum und Priestertum. Schon ein oberflächlicher Blick in die Geschichte Israels zeigt, wie ernst Gott diese Trennung nahm. Als König Usia, von Macht getragen, in den Tempel ging, um selbst Rauchopfer darzubringen, traten ihm die Priester entgegen, nicht dir, Usia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind. Der Versuch, königliche und priesterliche Autorität in einer ungeheiligten Person zu vereinen, endete im Gericht und mit Aussatz. Vor diesem Hintergrund wirkt die Szene bei Sacharja umso eindrücklicher, der Hohepriester wird gekrönt, und zugleich ist Zerubbabel, der Statthalter aus Davids Linie, im Blick. Das ist ein prophetischer Fingerzeig auf Christus, in dem Gott selbst Priesteramt und Königtum zusammenführt. Die Visionen werden bestätigt durch die Krönung Josuas, des Hohepriesters, ein Sinnbild für Christus in seinem Priestertum, zusammen mit Zerubbabel, dem Statthalter von Juda, der Christus als Spross Davids in seinem Königtum darstellt, damit er die beiden Ämter, das Priestertum und das Königtum, in Frieden auf seinem Thron ausübt. Die Schrift legt diese Linie deutlich frei, wenn sie Melchisedek in 1. Mose Kapitel 14 Verse 18 bis 20 beschreibt, aber Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes, des Höchsten. König und Priester in einer Person, der Abraham mit Brot und Wein dient, ein frühes Bild für den, der später als Sohn Gottes kommen würde. Der Hebräerbrief greift dies auf und deutet Christus als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. In Sacharja 6 wird diese doppelte Würde bestätigt, auch wird ein Priester auf seinem Thron sein, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Im endgültigen Christus gibt es kein Gegeneinander mehr zwischen königlicher Autorität und priesterlicher Fürsorge. Er herrscht, indem er dient, und er dient, indem er herrscht. Für Gottes Volk hat das eine weitreichende Bedeutung. An einem rein irdischen König könnte man Stärke und Schutz erwarten, aber auch Härte, Distanz und die Gefahr des Missbrauchs. An einem rein priesterlichen Mittler ließen sich Barmherzigkeit und Mitgefühl festmachen, aber vielleicht fehlte die Macht, das Böse zu brechen und Geschichte zu lenken. In Christus fällt diese Trennung weg. Als König ist er der, der sagen kann, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Als Hohepriester ist er der, von dem es in Hebräer 4,15 heißt, dass er mitzufühlen vermag mit unseren Schwachheiten. In seiner Person begegnet uns eine Autorität, die nie kalt wird, und ein Mitgefühl, das nie ohnmächtig bleibt. Das Volk Gottes darf wissen, der, der das Zepter führt, trägt zugleich das Brustschild mit den Namen der Seinen vor Gott. Daraus erwächst eine tiefe innere Ruhe. Wer Christus nur als König sieht, kann leicht in Furcht geraten, immer noch zu wenig getan zu haben. Wer ihn nur als Hohepriester betrachtet, könnte versucht sein zu meinen, er sei zwar tröstlich, aber letztlich machtlos gegenüber den großen Mächten dieser Zeit. Doch in der Einheit beider Ämter wird der Glaube weitherzig, vor demselben Herrn, der auf dem Thron sitzt und Geschichte lenkt, darf man mit allem Unvermögen, aller Schuld und aller Müdigkeit erscheinen, weil er als Priester für uns eintritt. Und von dem gleichen Herrn, der in der Nähe unser Herz versteht, kommt jene königliche Entscheidungskraft, die Wege öffnet, Türen schließt und das Reich Gottes voranbringt. In dieser doppelt begründeten Sicherheit kann das Volk Gottes seine Schritte setzen, nicht in Selbstüberschätzung, sondern im Vertrauen auf einen König, der für uns betet, und einen Hohepriester, der über uns regiert. Und sie widerstanden dem König Usia und sagten zu ihm, nicht dir, Usia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen. Geh aus dem Heiligtum hinaus. Denn du hast treulos gehandelt, und es wird dir nicht zur Ehre gereichen vor Gott, dem Herrn. Aber Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes, des Höchsten. Christus als vereinter König und Hohepriester schenkt dem Glaubenden eine einzigartige Geborgenheit. Sein königliches Zepter bewahrt davor, in der Unübersichtlichkeit der Zeit die Orientierung zu verlieren, sein priesterliches Herz verhindert, dass diese Herrschaft je unpersönlich oder hart wird. Daraus wächst eine Haltung, in der das eigene Leben in zwei Richtungen geöffnet ist, nach oben, im kindlichen Vertrauen auf seine Fürsprache, und nach vorne, im mutigen Gehen unter seiner königlichen Führung. Wer sich von dieser doppelten Wirklichkeit prägen lässt, lernt, die Herausforderungen des Alltags nicht allein tragen zu müssen und zugleich nicht passiv abzuwarten. Die Gewissheit, dass derselbe Herr, der für uns betet, auch das letzte Wort über Geschichte hat, stärkt die Seele und macht bereit, in seinem Namen versöhnt, nüchtern und hoffnungsvoll zu leben. Der wiederhergestellte Tempel und die Krone der Hoffnung. Nach den eindrücklichen Gerichts- und Herrschaftsbildern lenkt Sachaja den Blick auf etwas scheinbar Kleines, eine müde, bedrängte Gemeinschaft von Rückkehrern, die an einem halbfertigen Tempel bauen. In dieser Situation wird die Verheißung ausgesprochen, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name. Und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen. Das zweifache er wird ist mehr als Betonung, es ist Zusicherung inmitten von Schwachheit. Der Spross, ein messianischer Titel, richtet den Blick des Volkes über das eigene Tun hinaus auf den, der kommen und das begonnene Werk vollenden wird. Ihre sichtbaren Steine sind nicht bedeutungslos, aber sie sind eingebettet in ein größeres Bauen, das Gott selbst in der Hand behält. Und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen. Das zeigt, dass das abschließende Wort in Kapitel 6 dazu gegeben ist, die Vollendung des Wiederaufbaus des Tempels Gottes zuzusichern. Die Krönung Josuas war für das Volk eine Zusicherung, dass Gott handeln würde, um den Wiederaufbau des Tempels zu vollenden. Die Krone, die Josua aufgesetzt und danach im Tempel als Erinnerungszeichen niedergelegt wird, ist gewissermaßen ein sichtbares Pfand dieser Zusage. Sachaja 6,14 berichtet, und die Krone soll dem Heldai, dem Tobia und Jedaja und der Gnade des Sohnes Zephanias im Tempel des Herrn zum Gedächtnis sein. Im Heiligtum, mitten unter den Spuren harter Arbeit und bescheidener Anfänge, liegt ein Zeichen königlicher Herrlichkeit. Es sagt dem Volk, euer Dienst ist Gott im Gedächtnis, und seine Verheißung trägt eine königliche Würde. Gleichzeitig verweist diese Krone über Josua hinaus auf Christus, den wahren Spross Davids, der als König und Priester den geistlichen Tempel Gottes endgültig aufrichten wird. So wird der Tempelbau in Jerusalem zu einem Schnittpunkt von Gegenwart und Zukunft, von menschlicher Mühe und göttlicher Vollendung. Das Neue Testament entfaltet diese Linie, indem es zeigt, dass Christus heute seine Gemeinde als geistlichen Tempel baut. Paulus schreibt, dass die Gläubigen Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen sind, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Christus Jesus selbst Eckstein ist, und er fügt hinzu, dass ihr auch mit aufgebaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Petrus spricht von lebendigen Steinen, die zu einem geistlichen Haus aufgebaut werden. Die Verheißung aus Sachaja erhält so eine vertiefte Gestalt. Der Spross baut nicht nur ein Haus aus Stein in Jerusalem, sondern formt aus Menschenleben eine Wohnstätte Gottes. Wer sich heute oft unscheinbar und müde im Dienst für den Herrn erlebt, steht in derselben Linie wie die Rückkehrer damals, eingebunden in ein Werk, dessen Vollendung nicht an menschlicher Stärke hängt. In diesem Licht bekommt die Krone im Tempel eine stille, aber starke Tröstungskraft. Sie erinnert daran, dass Gott das Gedächtnis an den Gehorsam der Seinen bewahrt, auch wenn ihre Arbeit von außen betrachtet unspektakulär bleibt. Zugleich ist sie ein Hinweis darauf, dass Herrlichkeit nicht erst am Ende plötzlich erscheint, sondern schon mitten im unvollendeten Bauen gegenwärtig ist, verborgen, aber real. Für das Herz des Glaubenden entsteht daraus eine kostbare Balance, die eigene Mitarbeit am Haus Gottes wird ernst genommen, ohne sie zu überschätzen, die Vollendung wird zuversichtlich erwartet, ohne in passiven Fatalismus zu verfallen. Die Hoffnung, dass der Spross selbst für das Gelingen des Tempelbaus einsteht, erlaubt es, mit angefochtenem, aber zuversichtlichem Herzen weiterzubauen, auch wenn der Ertrag heute noch klein aussieht. Und sage ihm, so spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name. Und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Und die Krone soll dem Heldai, dem Tobia und Jedaja und der Gnade des Sohnes Zephanias im Tempel des Herrn zum Gedächtnis sein. Die Verheißung des Sprosses, der den Tempel des Herrn baut, schenkt inmitten unvollendeter Wege eine tragfähige Gewissheit, das Werk Gottes hängt nicht von der Stärke des menschlichen Arms ab, sondern von der Treue dessen, der zugesagt hat, zu vollenden, was er begonnen hat. Die Krone im Tempel lässt erahnen, wie Gott selbst kleine und verborgene Dienste mit seinem Gedächtnis und seiner Herrlichkeit umgibt. Aus dieser Sicht lässt sich auch unscheinbare Treue neu würdigen, im eigenen Leben wie im Leben anderer. Die Hoffnung, dass Christus den geistlichen Tempel aus lebendigen Steinen vollendet, befreit von der Angst, zu kurz zu kommen, und öffnet den Blick für die stille Würde des Mitbauens. So wird der Weg des Glaubens zu einem Weg, auf dem Mühe und Trost, Anstrengung und Zuversicht zusammenfinden, getragen von der Zusage, dass der Baumeister selbst das letzte Wort über sein Haus spricht. Herr Jesus Christus, du gerechter Richter und barmherziger Hohepriester, wir danken dir, dass die Geschichte dieser Welt nicht von blinden Kräften, sondern von deiner weisen Hand gelenkt wird. Wo uns die Gerichte und Erschütterungen unserer Zeit Angst machen, richte unseren Blick auf dich, den König, der alle Dinge zu Gottes Ehre und zum Guten der Deinen führt. Stärke unser Vertrauen, dass du als der wahre Spross den Bau deines Hauses vollendest, auch wenn unsere Arbeit schwach und unvollkommen erscheint. Erneuere unsere Hoffnung, dass deine Krone und dein Thron feststehen und dass nichts deinen Plan aufhalten kann. Lass uns in deiner priesterlichen Nähe Trost finden und unter deiner königlichen Herrschaft in tiefer Ruhe leben, bis du sichtbar wiederkommst. Amen.